Ich bin in diesem Podcast Ihr Host.
Also das ist schon präzisionsarbeit gewesen.
Ja, genau.
Wahrscheinlich war es lustig augenzwinkernd gemeint, aber das kann ja oft in die Hosen gehen.
K-H-O. Kom.
Fritze Merz redet gern Tünkram.
Onkel Herbert schimpft. Sie Düffeltoffel.
Thomas Maurer fehlt es an sittlicher Reife.
Hut ab.
Servus, Thomas. Und
servus,
liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichten-Podcast mit dem Kabarettisten Thomas Maurer. Und mein Name ist Thomas Schick von der Kleinen Zeitung. Ich bin in diesem Podcast Ihr Host.
Hut ab. Auf den war ich jetzt nicht gefasst. Ja,
ich gebe zu, ich habe ihn gefladert. David Knees, mein Kollege, der bei der Kleinen Zeitung den True Crime Podcast Delikt macht, hat mit mir eine Folge mit Weihnachtsverbrechen aufgezeichnet und da hat er ihn schon verwendet. Und ich habe einfach in den ersten 15 Sekunden dieses Podcasts geschnallt, verdammt, da ist etwas, das werde ich fladern. Und ja, ich bekenne mich dazu schuldig im Sinne der Anklage, wobei ich glaube, es ist gewissermaßen ein Bagatelldiebstahl, aber ein schöner Diebstahl. Stimmt uns schon ein bisschen ein auf die heutige Folge?
Ja, weil Weihnachten ist vielleicht doch auch die Zeit, wo man ein bisschen drüber nachdenkt, was man alles falsch gemacht hat.
Ja, das stimmt. Wir wollen auch über die einen oder anderen Fehler reflektieren. Deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein ins ganze Thema.
Austria in a nutshell.
Mario Kunasek wurde zum neuen steirischen Landeshauptmann gewählt und er ist damit der erste blaue Landeschef seit Jörg Haider bzw. deinem Freund Gerhard Dörfler.
Ja, vielleicht schreibe ich mal Karten her.
Ja, das Regierungsabkommen, das die FPÖ mit der ÖVP in der Steiermark gemacht hat, liest sich ein bisschen so wie jenes, das die ÖVP mit der FPÖ in Niederösterreich gemacht hat. Es gibt fordern ein Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst. Ich sage nur viel Spaß, wenn alle Pflegerinnen, Köchinnen und Reinigungskräfte in den Krankenhäusern ihre Arbeit dann niederlegen werden. Da gibt es ja bereits entsprechendes Gemurmel. Auch ist ein Corona-Fonds angekündigt, der eben Strafen, so die auf Basis von Corona-Verordnungen bezahlt haben werden müssen, zurückerstatten lassen soll. Und auch Nachhilfestunden sollen aus diesem Corona-Fonds ersetzt werden, so sie eben aus vermissten Schulunterrichtsstunden angefallen sind. Und weiters muss Gesundheitslandesrat Karl-Heinz Kornhäusl, der ja nach wie vor ÖVP-Politiker ist, jetzt eine 180-Grad-Wende hindrehen und dieses Kernprojekt eines Leitspitals auch wieder abdrehen. Also ich glaube, als gerade Spitalsarzt und Politiker, ich weiß nicht, was ihm da jetzt tatsächlich schwieriger fallen wird innerlich. Einerseits da dieses Projekt medizinische Versorgung auf wirklich hohem Niveau zu sichern, abzusagen oder dann umgekehrt als Politiker zu sagen, ja, weil es halt jetzt Wahlen geben hat und wir uns anders neu orientieren müssen, um an der Macht zu bleiben, verzichten wir halt einfach auf ein Kernprojekt.
Offensichtlich, ja. Ich meine, das scheint wirklich fast beispiellos schlecht kommuniziert gewesen zu sein, warum man das macht und was sich dann für die anderen ändert. Das war offensichtlich wirklich sehr, sehr unbeliebt. Aber ja, ich nehme an, dass da irgendwelche Überlegungen dahinter gestanden haben. Also ich bin jetzt sicher nicht da, ich werde jetzt nicht den Gesundheitsökonomen geben und sagen, ob das gescheit oder blöd oder Alternativen besser sind. Aber ich nehme an, der ÖVP wird nicht für anders überbleiben in dem Fall, weil sie ja verloren haben und es fällt auch schon nicht mehr ins Gewicht, nachdem das ja ein lupenreines, blaues, politischer Aschermittwoch-Programm ist, kommt es auf diese eine Demütigung auch nicht mehr an. Vielleicht hat man dadurch wegverhandelt, dass der Landeshauptmann stets von Vertretern der zweitgrößten Partei in den Landtag getragen werden muss oder so irgendwas. Und man hat sich gedacht, na, bevor wir das machen, gehen wir das Spital auf. Also vielleicht ist es ein Verhandlungserfolg der ÖVP. Wer weiß, was die Blauen noch hätten wollen.
Ja, jedenfalls ist es ein Verhandlungserfolg von Christopher Drexler, dass es in der Regierung künftig 4-4 steht zwischen Blau und Schwarz. Also das muss man ihm zugute halten. Nachsatz vielleicht noch zum Leitspital. Also alle führenden Mediziner in der Steiermark vom Rektor der Med-Uni abwärts haben gesagt, dieses Leitspital ist notwendig, um die Qualität der Versorgung sicherzustellen. Und auch im Koalitionspapier ist jetzt nicht mehr von Kleinstspitälern in den Tälern die Rede, sondern von medizinischen Standorten. Also wenn man aus Wording genau hinschaut, meine Kollegin Martina Marx hat da eine genaue Analyse gemacht, die stelle ich Ihnen sehr gerne in die Shownotes, da merkt man schon, auch die FPÖ windet sich und renkt sich da ein bisschen um Semantik herum, aber ist natürlich Politik. Politik besteht ja zu 99%, kann es wäre so viel. besteht zu 99% wahrscheinlich aus der Kommunikation. Manches Mal ist es ein bisschen geringerer Prozentsatz, aber in dem Fall halt, ich glaube, gerade bei Koalitionsabkommen ist es tatsächlich sehr, sehr viel, was da rein kommuniziert wird. Kommen wir noch ganz kurz auf Christopher Drexler zu sprechen. Ich glaube, unser Chefredakteur, beziehungsweise mein Chefredakteur, du bist ja jetzt bei uns nicht ganz so embedded, wobei, ja, ja. Nach all den Jahren, vielleicht ist es unser Chefredakteur Hubert Bach.
Der Chefredakteur der Herzen.
Ja, genau. Ob ich jetzt ja genau sage. Jedenfalls hat er in der ZIP2 diese Woche ein sehr, sehr schönes Bonmot geliefert auf die weitere Rolle von Christopher Drexler, der jetzt zweiter Präsident des Steirischen Landtags wird. Und er hat gesagt, er weiß eigentlich nicht genau, was der da macht. Führt er die Leute dann zum Schlossberg, wenn sie die Stadt besichtigen? Bei Delegationen könnte es tatsächlich
bei
so sein.
Bei Delegationen könnte das eintreten. Aber natürlich Rente Drexler könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, die durch die geschrumpften Mandatsanteile doch auch der sicher betroffenen Parteifinanzen zu ein bisschen assanieren. Also ich persönlich, wenn ich das nächste Mal in Graz bin, also kommt drauf an, aber weiß nicht, so ein 100er, 200er würde ich dann schon springen lassen für eine Inklusivführung durch den vormaligen Landeshauptmann.
Du, ich glaube, du eröffnest ihm gerade tatsächlich ein Fenster für ein Leben nach der Politik. Es wurde ja auch von einem Kollegen aus Sittig an einem Leitartikel schon ein bisschen kritisiert, dass man halt mit Mitte 50, auch wenn man sein ganzes Leben lang für die Öffentlichkeit in der Politik gearbeitet hat, nie auf den Gedanken kommen ist, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Ja, Christopher Drexler muss sich diesen Vorwurf gefallen lassen, muss ihn zulassen, dass er gegen ihn gerichtet wird. Aber du hast jetzt tatsächlich eine schöne Variante erlebt, dargeboten. Also würde man sagen, Schlossberg mit Christopher Drexler, das hat schon sehr viel. Da ist ja von frühchristlich bis mittelalterlich bis rein napoleonisch alles vertreten, was an Baugeschichte in der Stadt von Relevanz ist.
Ja, und als jüngstes Exponat dann praktisch er selbst der Zeitgeschichte. Und vielleicht könnte aber auch, also weil mir doch in Erinnerung ist, wie eindrucksvoll er nach der Wahlniederlage jede Verantwortung dafür von sich gewiesen hat, auch das könnte man professionell machen. Also dann, weiß ich nicht, als Konzernsprecher vom Herrn Bierer zum Beispiel einfach sagen, also wenn da jemand sicher nichts dafür kann, dass KTM in der Pleite ist, dann der Herr Bierer, es liegt an... Bitte ankreuzen, die Leute wollen nicht mehr arbeiten, die Jugend ist verdorben oder sonst irgendetwas, aber sicher nicht daran, dass das KTM-Management das falsch eingeschätzt hat, den Kapitalbedarf vor der letzten Gewinnausschüttung.
Aber da bist du jetzt schon tatsächlich Richtung Drexit unterwegs, oder?
Ja, ich meine, der Drexit ist ja vollzogen. Es war, glaube ich, auch für ihn ein bisschen eine Überraschung. Ich habe leider keine Insider-Informationen, aber ich sehe, wir sind ein Hörfunk-Podcast. Ich sehe ein gewisses schelmisches Lächeln sich bezaubernd auf deinem Antlitz malen. Also so wie die neue ÖVP-Chefin, aber der letzte Buchstabe fällt mir immer. Ich bin immer bei Kohl. Ich bin da noch eine andere ÖVP-Generation. K-H-O. Kohm. Ja? Okay, die Frau Kohm hat ja selbst gesagt, gestern hat sie noch nicht gewusst, dass sie heute sich in dieser Position den Fragen der Presse stellen wird. Ich glaube, Herrn Drexler ist es ganz ähnlich gegangen, ja.
Ja, vor allem, dass es eben so gekommen ist, ist ja einem Mann zu verdanken, dem er tatsächlich nicht diesen Eigennutz unterstellt hatte, wenn man sich seine bisherige politische Laufbahn angeschaut hat. Das ist Werner Amon. Bundespolitisch kannte man ihn zuletzt in seiner Funktion als Volksanwalt. Er ist dann als Mitglied in die steirische Landesregierung gewechselt, quasi heim in die Steiermark, ist ja Weststeirer. Und man hat ihm ja immer ein bisschen unterstellt, ein Machtpolitiker alten Stil zu sein. Aber er hat dann tatsächlich gesagt in einer Sitzung, na Leute, jetzt ist es irgendwie so verfahren, ich verzichte auf quasi alles, nur damit der Christopher, wahrscheinlich wird er schon gesagt haben, der Christopher zweiter Landtagspräsident werden kann, dass die Frau Kohm nachher eben zumindest jetzt für eine gewisse Übergangsphase die Partei führen wird und auch Landeshauptmann Stellvertreterin wird. Und er hat das auch mit 55, das muss man immer dazu sagen, ja, gemacht. Also jetzt auch wiederum ein Vorwurf, ohne irgendwie zweite Karriere, ohne Fallnetz da gespannt zu haben, hat er gesagt, na, ich verzichte persönlich auf Macht dafür, dass die ÖVP an der Macht bleibt. Ist ein ganz neuer Zugang zur Macht.
Ja, wobei natürlich, wenn die ÖVP an der Macht bleibt, ist es auch einfacher für Menschen, die sich so selbstlos diesem Zweck geopfert haben, ein Auskommen zu finden, sage ich einmal. Aber längerfristig wäre es natürlich interessant, auch diese ÖVP wird sich neu erfinden müssen, wie ja eigentlich die Bundes-ÖVP und die meisten Landes-ÖVPs auch, weil also ausschließlich Bettvorleger der Blauen zu sein, erscheint mir nicht das Richtungsweisende. Und insofern ist ja eigentlich also fast schade, dass man in der Steiermark auf die oberösterreichische Innovation verzichtet hat, dass Asylwerber, die man ja eigentlich eh so schnell wie möglich wieder loswerden, Dialektunterricht bekommen sollen. Das wäre im Steirischen natürlich auch sehr apart. Und man hätte dann vielleicht zwar syrische Asylwerber, die das so gut kennen, dass sie nicht mehr verstehen, weil der eine nur mehr oberösterreichisch kann, der andere nur mehr steirisch.
Ja, das ist ein Horrorszenario, das wollen wir uns auf keinen Fall dröhnen. Aber wer weiß, also Bundeskanzler Karl Nehammer sorgt ja auch schon europaweit dafür, für Schlagzeilen damit, dass er gewissermaßen schon Charterflüge Richtung Damaskus buchen lassen will, weil, naja, jetzt ist ja quasi die gleiche Situation wie damals, als die Taliban über Macht übernommen haben. Jetzt ist sie wieder eine stabile Regierung.
Na, aber der Anführer der syrischen Islamisten hat gesagt, er ist gar nicht so arg. Und das ist natürlich Musik in den Ohren eines Karl Nehammer.
Ja, natürlich, wenn man sich mit der Al-Qaida nur deswegen gestritten hat, weil man hierarchische Probleme gehabt hat, aber keine inhaltlichen, da merkt man, man ist ein Sachpolitiker, das ist das absolute Argument für den Typen.
Ja, ja, nein, ich glaube, man muss da sicher einen Vertrauensvorschuss und ein paar hunderttausend Untertanen schicken, dann sieht man, was passiert. Ja.
Einer, der sich über eine Niederlage mehr gefreut hat als Christopher Drexler zuletzt, das ist der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Denn über den Umweg einer verlorenen Vertrauensfrage hat er jetzt den Weg freigemacht für Neuwahlen. Und er bemüht sich, es ein bisschen so darzustellen, als würde es ein tatsächlich relativ offenes Rennen zwischen ihm und dem Chef der Unionspartei Friedrich Merz geben. Spannend finde ich ja bei der kommenden deutschen Wahl ist, es gibt mit den Bündnis Sahra Wagenknecht und der AfD gleich zwei Parteien in Deutschland, die eigentlich, wenn man es ehrlich betrachtet, nicht irgendwie die Fähigkeit haben, in einer nächsten Bundesregierung irgendwie eine Rolle zu spielen. Das ist ihnen genuin ein bisschen fremd, sage ich jetzt mal, sehr, sehr vorsichtig.
Also, ja, aber das, wie die jüngere österreichische Zeitgeschichte gezeigt hat, heißt es nicht, dass man es nicht einmal probiert.
Ja, wobei, ich glaube, da hat Deutschland noch historisch begründet ein bisschen stabilere Brandmauern als Österreich, wenn es darum geht, politische Experimente oder, nennen wir es auch nur einmal positiv geframed, politische Neuanfänge zu wagen.
Bisher, ja, aber die Deutschen haben ja auch ein bisschen länger gebraucht, um eine laute, polternde, ultrarechte Fraktion in nennenswerter Stärke in den Parlamenten zu haben. Also vielleicht heißt am österreichischen Wesen genesen, mehr Mut zu Experimenten.
Ja, könnte noch so kommen, werden wir ohnehin noch ein paar Mal besprechen, bis dann am 23. Februar tatsächlich gewählt werden wird in Deutschland. Bis dahin möchte ich unsere beide Aufmerksamkeit ein bisschen auf was anderes lenken, was mir jetzt am deutschen Wahlkampf tatsächlich Freude bereitet. Das ist diese Neusortierung deutscher Sprache. Also da merkt man als Österreicher überhaupt, wie reich diese Sprache ist, die bei uns jetzt sehr weich ist, aber dann je weiter es Richtung Norden geht und Olaf Scholz ist ja ein sehr hart, also der kommt ja aus einer ganz anderen Sprachkultur als wir hier in Österreich. Da hört man schon noch Schönes. Also Fritze Merz redet gern Tünkram. Das war in den letzten Tagen einer meiner Lieblingssätze. Tünkram ist Plattdeutsch für Unsinn. Ein anderer Satz, der auch von ihm, ich glaube, zumindest für meine Reichweite jetzt ein bisschen ikonisch werden wird. Lindner fehlt es an sittlicher Reife. Also da sind schon sehr, sehr einfach schöne Worte drinnen, neue Konstruktionen. Und das hat mir ein bisschen im letzten österreichischen Nationalarbeitswahlkampf auch gefehlt, dass das irgendwie Stilblüten hervorgebracht werden. Der letzte, der wirklich gut war, war Alfred Gusenbauer, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, und dem ist aber mehr passiert. Also das, ich glaube, das übliche Gesudere war zum Beispiel nicht zur Veröffentlichung gedacht. Naja, ein bisschen mehr, wie soll man sagen, nennen wir es zumindest Rhetorik oder polemischer Drive, täte der politischen Debatte manchmal gut. Also nicht im Sinne von, dass man, weiß nicht, wie der Herbert Kickl bis zum Ermüden Unfähigkeit und ein Verbrechen an Österreich sagt, sondern gelegentlich auch mal die eine oder andere gezielte Spitze ablässt. Es gab aber einen Vorläufer in Deutschland dieser neuen Beleidigungskultur, das war Herbert Wehn, auch ein SPD-Politiker, der hat Da hat es sogar einen Sammelband gegeben, den ich mal beim Fragen gesehen habe, Onkel Herbert schimpft. Hm. Mir ist nur in Erinnerung geblieben, dass er irgendjemanden, einen Bundestagskollegen, sie Düffeltoffel genannt hat.
Du hast auch keine Ahnung, was das ist?
Nein, ich habe es auch danach nie wieder gehört, gelesen. Vielleicht eine wienerische Eigenkreation.
Ja, vielleicht. Hoffen wir darauf, dass es in Österreich da noch ein bisschen angezahlt wird. Also meine große Hoffnungsträgerin, jetzt vielleicht nicht inhaltlicher Natur, aber jedenfalls rhetorischer Natur, ist in der Hinsicht ja Beate Meinl-Reisinger. Also vielleicht hört sie diesen Podcast und nimmt sich das als Anlass, im neuen Jahr dann ein bisschen reinzufahren und auch die österreichische politische Sprache neu zu sortieren.
Ja, ich muss aber Blackholm, Claudia, wenn der mal sie nicht zusammenreißt, die muss der Kunst da was anhören.
Ja, wobei die Blackholm Claudia, wenn man mit der direkt redet, dann redet sie gar nicht so, wie du sie jetzt imitiert hast. Die hat er eigentlich.
Aber macht sie das nur, wenn eine Kamera an ist?
Ja.
Süß.
Ja, tatsächlich kein Scherz. Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind.
Nein, vielleicht haben Sie da in der oberösterreichischen ÖVP haben Sie vielleicht schon verpflichtende oberösterreichische Kurse für Jungmandatare und wollen dieses Erfolgsmodell jetzt einfach auf Asylwerber ausweiten.
Ja, ich halte es für wahrscheinlich, weil Claudia Blackholm redet eigentlich relativ solide. Ho, ho, ho. Children in tears after vicar tells them Santa is not real. In Hampshire hat ein Pfarrer 10- und 11-jährigen Schülern erklärt, dass der Weihnachtsmann nicht echt sei. Zitat aus dem Guardian. He also said that their parents bought the presents and ate the biscuits left out for Santa. Ein Drama ist also tatsächlich geschehen. Aber ich finde, man muss jetzt noch einmal die ganze Absurdität dieser Konstellation zusammenlegen. Erstens einmal, es waren 10- bis 11-jährige Kinder, die noch immer in der Santa's Universum unterwegs waren, was einfach super ist, weil offenbar haben sie irgendwie einen reduzierten Medienkonsum gehabt, haben keine älteren Geschwister gehabt, die ihnen irgendeine Träume und Jugend-Kindheitsmythen zerstört haben. Das ist einmal eine tolle Sache. Aber umgekehrt, der Kerl, der zuvor in einer Bibelstunde erklärt hat, dass alles genauso gewesen ist mit der jungfräulichen Empfängnis der Frau, die schon selber jungfräulich empfangen wurde.
Ich weiß ja gar nicht, haben die einen Anglikaner, ich nehme an, das ist ein anglikanischer Vikar, haben die Jungfrau, ich glaube, die Jungfrauengeburt ist nicht zwingend bei den Anglikanern, weil es ja eine protestantische Variante ist. Ich meine, es wäre wurscht, also, weil Jesus ja auch wirklich nicht der erste jungfräulich empfangene Halbgott des Vorderen Orients war in dieser Zeit. Aber das ist jetzt, bevor wir nämlich wütende Briefe von der anglikanischen Kirche, soweit sie sich in Österreich manifestiert, wahrscheinlich gibt es ja kein Böhn in der englischen Botschaft oder sowas. Also, aber grundsätzlich, dass der jetzt ein christlicher Würdenträger erklärt, den Santa Claus gibt es nicht, aber das Jesu-Kind in der Krippe schon. Ja, man kann ja auch nachträglich auch bewundern, wie genau die Jungfrau, sage ich jetzt einmal Maria, die Geburt genau aufs römische Sol Invictus-Fest hingetimt hat oder das, was es da sonst noch an Festen um den 24. Dezember zumindest schon so lang gibt, wie wir die Geschichte rekonstruieren können. Also das ist schon Präzisionsarbeit gewesen.
Ja, mich wundert es ja ehrlicherweise, dass dieser Vikanet auf ein Interview reflektiert, dass das der Standard einmal mit dem damaligen Kärntner ÖVP-Chef Christian Benger geführt hat. Denn er hat uns damals, und es ist nach wie vor im Internet zu finden, ganz deutlich gesagt, es gibt das Christkind, es gibt den Weihnachtsmann nicht. Also er war ja offenbar dieser Vikan nicht der Erste, der da einer richtig großen Sache auf der Spur war.
Also ja, das ist noch wahrscheinlich gelebtes christlich-soziales Gedankengut. Vielleicht kommt da das. Warum nicht Verfassungsrang fürs Christkind fordern. Wir haben schon ganz andere Trotteleien gefordert bekommen.
Du, ich habe es jetzt gar nicht so als das Absurdeste in den letzten Jahren wahrgenommen, muss ich da ganz ehrlich gestehen.
Ja, ja, bei uns in Kärnten.
Auf Wunsch von Thomas Maurer sprechen wir jetzt noch über eine Geschichte, die war mir ehrlich persönlich gesagt schon im Vorspann so unterirdisch, dass ich dachte, ich mache da einen Bogen darum, aber ich glaube, mein Gegenüber ortet da irgendwie ein Potenzial, das jetzt an mir in meiner Verkopftheit fremd geblieben ist, also würde ich sagen, fangen wir mal an. In der Kärntner Gemeinde Moosburg gibt es nicht nur die ÖVP, sondern es gibt die ÖVP von Herbert Kagel, das ist ein Bürgermeister, der ist dort seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Amt. Und weil man lustig sein wollte, veröffentlichte man in der ÖVP-Gemeindezeitung eine Liste von Namen von GemeindebürgerInnen mit auch, nennen wir es mal höflich, Spitznamen dazu. Mein Kollege Marco William Ninas hat darüber als erster berichtet. Ich stelle den Link dazu natürlich auch in die Shownotes. Die Bandbreite dieser Schimpf- oder Schmäh- oder Spitznamen Spitznamen reicht von Khamenei bis Don Camillo. Und eine der betroffenen Frauen hat auf Facebook dann recht treffend und ehrlicherweise auch offenbar sehr enttäuscht geschildert, dass sie Manieren erwartet hätte, die man eigentlich schon von Kindesbeinen an beziehungsweise vom Kindergartenalter an voraussetzen würde, aber das in dem Fall eben bei dem Bürgermeister und bei der ÖVP vermissen würde. Magst du jetzt ein bisschen da noch drüber reflektieren, was hat dich so fasziniert, dass du mich gestern am Abend noch aufgerufen hast?
Mehrerlei. Also einerseits der Fakt selbst, dass man es, wahrscheinlich war es lustig, augenzwinkernd gemeint, aber das kann ja oft in die Hosen gehen, das überhaupt veröffentlicht, also praktisch die Spitznamen der eingesessenen Gemeindebürger. Die Unwahrscheinlichkeit vieler dieser Spitznamen darüber hinaus und dann auch das spezifisch Kärntnerische daran, wo ich mir erhoffe, von dir ein bisschen mehr Aufklärung zu kriegen. Also sehr schön finde ich zum Beispiel, wir lassen jetzt die Klarnamen weg, um nicht noch mehr Unglück über diese Menschen zu bringen. Wir nennen es alle Thomas Maurer oder Thomasine Maurer, wenn es... Ja, aber hier haben wir einen Thomas Maurer, der hat den Spitznamen Katechet, und zwar aber nicht Katechet, sondern ich glaube, das ist bereits die Kärntner Schreibweise, Katechet. Ist das die Kärntner Schreibweise oder bedeutet Katechet ganz was anderes, als ich glaube?
Ich habe die Liste auch von mir und ich bin völlig perplex, was Katechet heißen soll. Vor allem auch nachgereiht nachher die anderen Namen. Wie gesagt, Khomeini oder Khamenei ist schon mal eigenartig. Kata Kahlo ist auch eigenartig. Latex Junior und Latex Senior. Nein, Moosburg hat kein Bordell. Wirft
ein vollkommen anderes Bild auf das vermeintlich so idyllische Kärntner Landleben.
Ja, aber was ist dann auch der Leimtute?
Das hätte ich von dir gern gewusst.
Ich weiß,
ist was... Ist ein Tute, ist eine...
Ein Tute, würde ich sagen, ist nah dran an einem Tritt in den Hintern.
Also jetzt als Reaktion drauf, oder...
Nein, jemandem einen Tute geben wäre, ich glaube, jemandem in den Hintern zu treten.
Ah, weil Leimtüte wird es nicht heißen, hätte auch nicht viel mehr Sinn. Dann aber zum Beispiel Luschen. Ist das eine Beleidigung? Ist es die Lusche oder?
Ich glaube, das ist angesetzter Schnaps mit Luschstock angesetzter Schnaps, das wäre Luschenschnaps.
Aha, dann ist es quasi ja, also Pass pro Toto, also wird das Hobby offensichtlich eingemeindet. Dann gibt's, das habe ich den Faden verloren, Verzeihung.
Bist du
aber irgendwas wie Tschuntsche oder so ist auch dabei. Und das dachte ich, wäre kärntnerisch für so, was nicht, Brotl oder so ähnlich. Täusche ich mich da? Also das wäre für einen Spitznamen etwas übergriffig.
Tintsche gibt, Tschuntsche habe ich da tatsächlich kaum gefunden. Es gibt den Tschriersche, die Tschrerben, das Tschopperle.
Der Tschriersche ist aber, glaube ich, auch ein Amtillo im Wortgehalt angesiedelt.
Ja, durchaus, ja.
Sehr schön finde ich auch den Kleintier schlechter?
Vielleicht. Ich weiß nur, dass der Tiermensch tatsächlich vom Beruf ist. Vielleicht ist das der örtliche Veterinär.
Ja, beim Fliesenpicke würde ich auch von was Ähnlichem. Dann haben wir eine Thomasine Maurer mit gleich drei: Gudler, Kümmerin, Jägermeisterin. Aber vor allem auch dort, wo es logisch ist. Also der einer heißt Hobbytischler, / Sogspannkieberle. Aber sagt man dann wirklich Sogspannkieberle? Sogspannkieberle kannst du dein Auto bringen. Ich weiß es nicht, aber du bringst weniger Licht in die Angelegenheit, als ich gehofft habe.
Tatsächlich kenne ich ein paar Menschen aus der Gemeinde, würde es mir sogar als wirklich sehr, sehr gut mit denen befreundet bezeichnen. Die sind übrigens nicht auf der Liste gewesen. Was mir ein bisschen entsetzt an der ganzen Liste ist tatsächlich der Vizebürgermeister, ebenfalls von der Partei des besagten Herrn Bürgermeisters Herbert Kagel, das recht kundige Architekt. Und spätestens der müsste dir dann bei einer Person rüberkommen sein, als diese Person dann Kubikmeter genannt worden ist. Das geht sich halt einfach mit einem menschlichen Körper nicht aus, dass du einen ganzen Kubikmeter ausfüllst.
Kommt darauf an, wie man zusammenlegt.
Nein, das geht sich nicht aus, dass das ein lebender Organismus wäre.
Ich hab's nachrecherchiert. Das ist zu viel Volumen, meinst du, oder?
Ja, ein Kubikmeter ist viel zu viel Volumen für einen menschlichen Körper.
Also ich weiß nicht, der legendäre Weinfahrer Denk war, glaube ich, 1,97 und hat geschätzte 150, 160 Kilo gehabt. Also,
ist auch noch der
Punkt. Gut, aber ich glaube, wir müssen dieses Kärntner Regionalmysterium auf sich beruhen lassen. Ich glaube, ich zitiere es nicht zum ersten Mal, aber es gibt immer einen Satz von Goethe, an den ich in diesen Fällen denke: Das Erforschliche erforschen, das Unerforschliche ruhig verehren.
Oh my goodness!
Unser bis jetzt noch nicht ganz weihnachtlicher Podcast ist ja, wie erwähnt, nicht der einzige, der mit Ho 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 aus diesem Jahr hinausgeht. Auch unser True Crime Podcast Delikt beschäftigt sich mit Verbrechen rund um Weihnachten, wie ich es Ihnen bereits erklärt habe. Wird am 24. Dezember übrigens veröffentlicht, rechtzeitig zum Aufschmücken des Weihnachtsbaums. Sollten Sie da noch ein bisschen eine Abwechslung zum Ö3-Weihnachtswunder haben wollen. Und am Ende dieses Delikt-Podcasts sage ich ja, wir sprechen noch nicht über das größte Verbrechen, das tatsächlich im Umfeld von Weihnachten begangen wurde. Und ich finde, das ist vor 40 Jahren geschehen. Da wurde erstmals Last Christmas veröffentlicht.
Ich kann mich erinnern, als ich das zum ersten Mal ungefähr kurz nach Veröffentlichung das Video gesehen habe. Und mir wirklich mein erster Gedanke war, ihr kehrt alle mit dem nassen Fetzenkopf. Ja, das gehört zu den schmerzbereitenden Dingen da in der Adventszeit, aber es ist dann doch so, dass fast alle, also zumindest so formatradio-tauglichen Weihnachtslieder von ähnlicher Grässlichkeit sind eigentlich.
Ja.
Also ich finde, obwohl die Eurythmics eigentlich eine ganz gute Popgruppe waren, aber Winter Wonderland in der Einspielung ist furchtbar. I gonna wish you a Merry Christmas. Weiß ich nicht, von wem das ist. Ist
José
auch etwas.
Feliciano.
José Feliciano. Ja, also. Also da musst du, ja. Also ich bin nicht Zielgruppe, aber wenn man mit so einer Nummer Womanizer werden kann, verstehe ich nicht. Also es gibt, man braucht ja nur ein Geschäft betreten, um ins Wanken zu geraten, welches Weihnachtslied man gerade am meisten hasst. Also es sind eigentlich im 3-Minuten-Takt drängen sich neue Favoriten auf. Und da bin ich dann vielleicht sogar auf der Linie der Bundesländer, wo die FPÖ mit in der Regierung ist. Vielleicht muss man da einfach wieder für mehr Traditionalismus sorgen. Vielleicht sollte man diese Art Musik strikt auf den 24. Dezember reduzieren, wann es schon unbedingt sein muss. Und dafür vielleicht die klassischen Adventlieder wieder, also eine Quote für Formatradio, dass sie mindestens einmal am Tag tauet Himmel den Gerechten oder so irgendwas.
Ja. Es ist ein Rosensprung.
Es ist ein Rosensprung, genau. Ja. Da erwarte ich mir vielleicht nicht, dass das Weihnachtsgeschäft sich nochmal steigert. Es sei denn, die Geschäften hören auf, die ganze Zeit scheußliche Musik zu spielen. Das würde meine Weihnachtseinkäufe deutlich angenehmer gestalten. Man könnte es ja mal probieren.
Ja, oder man könnte es auch ein bisschen dialektischer anlegen. Helmut Qualtinger hat ja auch ein fantastisches Weihnachtslied.
Ja, es ist einer meiner Lieblings-Weihnachtsklassiker, ein H.C. Artmann-Gedicht, angesoffen und dann Christbaum, ein zu Herzen gehendes Werk, das wir selbstverständlich in den Shownotes verlinken. Bitte bis nächste Weihnachten auswendig zu lernen und unterm Baum aufzuführen.
Ja, und falls Sie jetzt schon so in weihnachtlicher Stimmung sind und völlig entsetzt sind, um Himmels Willen, es hat diese beiden Personen gebraucht, um mich an Weihnachten zu erinnern, und Sie kommen drauf, Sie haben noch gar keine Weihnachtsgeschenke, da würde ich sagen, schauen Sie auch in die Shownotes vorbei. Einerseits können Sie uns natürlich ein Abo der kleinen Zeitung verschenken. Was wünscht man sich mehr als jeden Tag in der Früh Nachrichten aus aller Welt in hochaufbereiteter und hochqualitativ aufbereiteter Form?
Ja, wir haben es leider verabsäumt, Merchandising zu entwickeln, sonst könnte man sagen, das ideale Weihnachtsgeschenk, ein Teehäferl oder ein Kapperl oder ein Hundefressnapf mit Mauro und Chick, der satirische Podcast. Und, aber haben wir nicht in Produktion gegeben, leider.
Ja, aber das ist eine gute Idee für Ostern zum Beispiel, so Tassen, wo drauf steht Sears. Also mich grüßen ja alle Leute mit Sears, obwohl ich das in meinem allgemeinen Sprachbuch ja außer unserer wöchentlichen Übereinkunft nirgendwo drinnen habe. Aber das wäre schon sehr,
ja,
sehr reizvoll. Oder,
Sie können, oder Osterheuer zumindest, wo Sears draufsteht.
Ja, warum auch nicht?
Aber wir greifen vor. Wir sind schon zu weit in der Zukunft und den Jahresausblick machen wir ja erst.
Den machen wir erst. Und falls Sie noch mehr Weihnachtsbudget übrig haben und das Abo der kleinen Zeitung das noch nicht alles aufgefressen hat, würde ich sagen, schauen Sie auch auf der Website von Thomas Maurer vorbei. Der hat natürlich auch fantastische Weihnachtsgeschenke für Sie. Vornehmlich sind es Karten für seine aktuellen Stücke, wo er auftritt.
Ja, damit macht man eigentlich nie was falsch.
Ja, oder man macht zumindest... Es ist der Gedanke, das zählt, sagen wir so, wie immer beim Schenken. Ich glaube, jetzt sollte ich nichts mehr sagen nach dem Satz, gell?
Na.
Na, passt.
Tschüss und Schleich.